Sie hören den Kurier.
Es war eine lange Nacht in der Wiener Zinnergasse mit einem traurigen Ende. Gegen 5 Uhr früh löste die Polizei eine kurzfristig organisierte Kundgebung auf. Diese war nicht angemeldet. Die Demonstranten blockierten einen Polizeikonvoi mit sperrigen Gegenständen, Mistkübeln, Einkaufswagen. Warum? Sie wollten die Abschiebung von 3 Schülerinnen verhindern. Ebenfalls vor Ort Journalisten, Aktivisten, Politiker von Neos, SPÖ und ja, auch von den Grünen. Wieder einmal wird klar, Migration und Asyl, dieses Thema ist eine chronische Zerreißprobe für die türkis-grüne Bundesregierung. Wohl eine noch größere als die Pandemie. Über dieses Thema und über offenkundige Schwächen des österreichischen Asylsystems geht es in der heutigen Folge des Daily Podcast des Kurier. Diesmal mit mir, Michael Hammerl. Zurück zum Anfang. Abschiebungen sind in Österreich auch 2020 durchgeführt worden. Zwar im Schnitt weniger, aber weiterhin regelmäßig. Trotz Pandemie. Meist gehen sie leise, ohne größere Nebengeräusche über die Bühne. Beim Fall der 12-jährigen Tina und ihrer Familie, die heute Nacht nach Georgien rückgeführt wurden, war das anders. Schulkollegen starteten eine Petition, Medien sprangen auf und plötzlich stand die Frage im Raum, wie kann es sein, dass während der Pandemie ein Kind abgeschoben wird? Und zwar in ein Land, das es eigentlich gar nicht kennt. Tina ist in Österreich geboren, lebte insgesamt nur 2 Jahre in Georgien. Insgesamt stellte ihre Mutter 5 Anträge auf ein Bleiberecht in Österreich, wurde aber jeweils von den diversen Instanzen abgewiesen. Rechtlich dürfte der Fall eindeutig sein. Dass die Asylgeschichte der Familie allerdings schon 12 Jahre dauert, ist bemerkenswert. Seit Jahren gibt es Kritik, dass Asylverfahren in Österreich viel zu lange dauern. Allerdings, die Verzögerungen entstehen auch durch die Asylwerber selbst. Man kann nicht immer alles auf das Verfahren oder die Behörden schieben, wie der Politikwissenschaftler Hubert Zickinger auch auf Twitter schreibt. Ich zitiere, das mit dem ineffizienten Asylverfahren trifft oft nicht zu. Im Fall der georgischen Mutter plus ihrer 2 Töchter. Sie hatte schon einmal erfolglos um Asyl angesucht, musste 2012 ausreisen, kam 2014 mit holländischem Touristenvisum wieder, hatte nach 2 Jahren erneut eine rechtskräftige Ablehnung. Politisch sorgte der Fall jedenfalls für massiven Wirbel. Vor allem die Kritik an den Grünen, die sich bisher bei keinem einzigen Asylthema durchsetzen konnten, ist mittlerweile extrem laut. Auch diesmal bleibt eine Intervention bei Innenminister Karl Nehammer ohne Erfolg. Was bedeutet das für die türkis-grüne Koalition? Wir haben Klubobfrau Sigrid Maurer am Nachmittag für ein Interview erreicht. Liebe Frau Maurer, Sie waren gestern noch in Kontakt mit dem Innenministerium, mit Innenminister Karl Nehammer. Heute hat Vizekanzler Werner Kogler gesagt, dass es nicht verpflichtend gewesen wäre, diese Schulkinder abzuschieben. Warum konnten die Grünen sich hier nicht durchsetzen oder ihre Position zumindest klarer machen?
Also wir haben gestern mit dem Innenminister gesprochen und er hat uns zugesichert, dass er diese Fälle noch einmal genau prüfen wird. Wir sind ja nicht zuständig und haben auch keinen Zugriff auf die Akten. Das heißt, wir können das nicht im Detail beurteilen. Aber wahnsinnig umfangreich kann diese Prüfung nicht ausgefallen sein, wenn wenige Stunden später bereits abgeschoben wird. Die rechtliche Situation ist grundsätzlich klar. Ja, es sind ausjudizierte Fälle, aber es gibt durchaus Spielräume, die der Minister gehabt hätte. Wenn er jetzt sagt, er hatte gar keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, dann wird man die Gesetzeslage überprüfen müssen und möglicherweise Änderungen vornehmen, wie beispielsweise die Einführung von Härtefallkommissionen, wie Vizekanzler Kogler das heute vorgeschlagen hat. Denn eines ist klar, es kann nicht sein, dass Kinder, die in Österreich geboren, aufgewachsen sind, die seit vielen, vielen Jahren in unseren Schulen sind, aus ihrem Leben hier herausgerissen werden, aus den Klassengemeinschaften herausgerissen werden und in ein Land abgeschoben werden, mitten in der Nacht, in dem sie nicht waren, in dem sie die Sprache nicht können etc.
Wie beurteilen Sie jetzt grundsätzlich momentan die Gesprächsbasis mit der ÖVP? Denken Sie, dass man da in den kommenden Tagen schon was bewegen können wird?
Also ich glaube, die gesetzliche Lage und die Rahmenbedingungen zu bearbeiten, das ist nichts, was jetzt von einem Tag auf den anderen geht. Das wird sicher dauern. Grundsätzlich muss ich sagen, Minister Nehammer hat sich im Mittagsjournal als sehr betroffen geäußert und das macht ihn diese Angelegenheit, also das ist eine tragische Angelegenheit und sie mache ihn betroffen. Und da muss ich schon sagen, wenn ihn das so betroffen macht, muss er entweder Möglichkeiten finden, solche brutalen Fälle zu vermeiden oder Gesetzesvorschläge vorzulegen, um das in Zukunft zu verhindern. Sonst ist diese seine Betroffenheit reine Heuchelei.
Nehmen Sie ihm die Betroffenheit grundsätzlich ab?
Ich glaube schon, dass es ihn tatsächlich betroffen macht. Das ist aber ein bisschen zu wenig. Also dem muss man dann schon auch Taten folgen lassen. Es gäbe unserer Ansicht nach Möglichkeiten, jetzt auch in Unkenntnis der kompletten Aktenlage, mit so einer Situation anders umzugehen. Und wie gesagt, er hat versprochen zu prüfen. Diese Prüfung ist sehr kurz ausgefallen.
Apropos zu wenig, in diesem gesamten Komplex Migration und Asyl, es hat jetzt mehrere Themen gegeben, wo sich die Grünen öffentlich anders geäußert haben, als sie dann abgestimmt haben. Geht es um Moria, jetzt haben wir das Thema Abschiebungen. Als Grüne müsste es Ihnen ja eigentlich das Herz zerreißen bei dem, was gerade passiert und bei dem, was politisch derzeit umgesetzt wird, was eigentlich total der Parteilinie widerspricht. Was wollen Sie denn in Zukunft ändern, vielleicht auch in der Zusammenarbeit, dass Sie da nicht mehr so rüberkommen, als wären Sie der Spielball der ÖVP?
Naja, grundsätzlich muss man sagen, die Gesetze, die hier vollzogen werden, sind von der Sozialdemokratie und der ÖVP beschlossen worden. Wir Grüne haben immer dagegen gestimmt. Und es ist aber so, die gültige Gesetzlage ist umzusetzen. Und es gibt viele Bereiche, wo wir natürlich in der Vergangenheit ganz andere Vorschläge gemacht haben. Wir brauchen dafür Mehrheiten, die es derzeit im Parlament nicht gibt, um diese Gesetze zu ändern. Und dementsprechend liegt der Ball bei der ÖVP. Ich muss auch dazu sagen, es ist in einer Koalition schon durchaus üblich, dass man Dinge abniederstimmen muss, quasi, die nicht der eigenen Parteilinie folgen. Beispielsweise hat auch die ÖVP durchaus Abgeordnete, die beispielsweise bei der Arbeitslosengelderhöhung oder so nicht erfreut waren und sich auch dagegen geäußert haben. Also grundsätzlich ist das was nichts Ungewöhnliches in einer Koalition, wenngleich auch bei diesem Thema für uns besonders schmerzhaft.
Aber weil es gerade auch wegen der großen Aufgeregtheit den Eindruck vermittelt, würden Sie sagen, das ist bis jetzt der größte Streit zwischen ÖVP und Grünen in der Koalition?
Ich glaube, man kann diese Dinge nicht so werten. Es ist auch kein Streit in dem Sinn. Es ist eine Einschätzung von uns zu diesen Abschiebungen, die heute Nacht über die Bühne gelaufen sind, wo wir sagen, das ist unerträglich, das kann nicht sein, dass Kinder aus ihren Lebensumfeldern gerissen werden und da muss es möglich sein, eine humanitäre Lösung zu finden. Und es ist auch Minister Nehammer aufgefordert, Vorschläge dahingehend zu machen. Die Härtefallkommissionen, die wir vorschlagen, wo auch die Einbindung von Bürgermeisterinnen, von den Schuldirektorinnen, von den Ländern und Gemeinden, die ja tatsächlich am besten wissen, wie integriert die Familien sind, das, glaube ich, wäre ein gangbarer Weg, wenn die gesetzliche Lage tatsächlich keine anderen Wege offen lässt.
Vielleicht abschließend zum Thema humanitäre Lösungen. Wäre ein humanitäres Bleiberecht für Kinder etwas, was Sie sich da vorstellen könnten?
Grundsätzlich gibt's das ja alles. Es ist die Europäische Menschenrechtskonvention sieht diese Dinge vor. Wie gesagt, ich kann jetzt die konkreten Fälle nicht im Detail kommentieren, aber wenn Kinder 12 Jahre lang hier in der Schule waren, dann müssen auch Kinderrechte gelten und es muss ihnen möglich sein, hier zu bleiben.
Frau Maurer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Bitte gern.
Zum konkreten Fall wollte sich Maurer nicht ausführlicher äußern. Wie dieser einzuordnen ist und welche generellen Fehler es im österreichischen Asylsystem gibt, habe ich mit dem Rechtswissenschaftler Ralf Janik besprochen. Herr Janik, aus rechtlicher Sicht ist der Fall offenbar eindeutig, zumindest hat es gestern auch das Bundesverwaltungsgericht behauptet. Sehen Sie das auch so?
Ja, prima facie, wie man so schön sagt. Also auf den ersten Blick stimmt das, weil was meint man damit? Es gibt einerseits keinen Asylgrund, also es wurde alles abgelehnt. Georgien ist auch nicht das typische Herkunftsland von Flüchtlingen. Auch der Krieg liegt ja schon lange zurück. Der wurde auch im Verfahren nicht angeführt. Das heißt, aus der Sicht, wenn man jetzt wirklich primär abstellt auf Asylgründe, ist die Sache ziemlich klar. Mehrere abgelehnte Anträge, kein Glaubhaftmachen von individueller Verfolgung und damit auch kein Recht darauf, hier bleiben zu können. Wo es nicht ganz so klar ist, ist eben die Frage nach dem humanitären Bleiberecht. Also ob man sagt, das ist jetzt ein Sonderfall, eine Ausnahme und die sollte genau in Situationen wie dieser greifen. Das ist aber nach allem, was ich gesehen habe, hier nicht passiert und wurde auch nicht angedacht, weil man gesagt hat, ja, das ist eigentlich klar. Und vor allem hat man auch gesagt, dass die Töchter, das natürlich ein bewegendes Schicksal ist, gewissermaßen sich halt vorwerfen lassen müssen, was die Mutter gemacht hat. Also das hat man technisch so formuliert. Das ist zwar nicht subjektiv vorwerfbar, aber objektiv zurechenbar. Das ist ein bisschen so eine technische Formulierung, um zu sagen, im Endeffekt, ja, die Mutter hätte das anders machen müssen und die Tochter sind da jetzt die Notleidenden dahinter.
Vielleicht, wenn es in Ordnung ist, dass ich da nachhacke, vielleicht könnte man da für die Hörerinnen und Hörer noch einmal allgemein unterscheiden, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem humanitären Bleiberecht und einem Asylantrag?
Ja, also ein Asylantrag wird eben gestellt, wenn man individuell verfolgt wird, also eben aufgrund beispielsweise der Religion oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe. Während bei einem humanitären Bleiberecht, man sagt das einfach die Ausnahmesituation. Das kann jetzt zum Beispiel sein, eine schwere Erkrankung, das rechtfertigt zu sagen, selbst wenn jemand nicht individuell verfolgt wird, darf der Mensch hier bleiben, weil eben eine Abschiebung oder eben ein fehlender Aufenthaltstitel so schwer wiegen würde, dass die Auswirkungen der Person nicht zumutbar sind. Also wie gesagt, so eine ganz schwere Erkrankung beispielsweise würde darunter fallen. Aber man versucht das eben möglichst restriktiv zu handhaben, weil die Behörden davor Sorge haben, dass wenn man das zu oft macht, dass das dann gewissermaßen Präzedenzfälle sind, die geschaffen werden und dass solche Beispiele dann Schule machen, dass dann andere sagen, naja, da habt ihr es gewährt, warum nicht jetzt uns auch?
Und wir wollen natürlich nicht so viel spekulieren jetzt, aber hätte die Familie jetzt das humanitäre Bleiberecht beantragt, dann hätten sie möglicherweise eher Chancen gehabt, dass sie in Österreich bleiben dürfen.
Naja, soweit ich das nachvollziehen konnte, war das ohnehin in der Abwägung der Behörde auch ein Faktor. Also man hat sich das schon auch angesehen, ist aber zu dem Punkt gekommen zu sagen, naja, das Kindeswohl wird auch gewahrt in Georgien, weil ja die gesamte Familie aus Georgien stammt und die Familie auch zusammenbleiben kann. Das heißt, man hat sich das durchaus auch angesehen, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass das in dem Fall eben nicht greift.
Jetzt vielleicht allgemeiner, seit 2009 hat es jetzt 5 negative Asylverfahren gegeben gegen diese Familie. 3 mit identen Asylgrund, soweit ich das gesehen habe. Es hat dazwischen auch lange unerlaubte Aufenthalte in Österreich gegeben und die Familie war zwischendurch 2 Jahre in Georgien, hat dort gelebt, ist dann über ein Touristenvisum über Holland wieder nach Österreich eingereist. Ganz grundsätzlich gefragt, wie ist sowas überhaupt möglich? Hier wurde ja eigentlich der Rechtsstaat vorgeführt.
Ja, der Rechtsstaat versucht halt zu garantieren, dass einerseits niemand durch dieses Raster fällt, eben nicht erfasst wird, der wirklich einen Grund hat, hier bleiben zu können, beziehungsweise dass man eben ihn oder sie nicht abschiebt. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass man natürlich aufgrund dieser Grundintention, die mehr als nachvollziehbar ist, dann auch irgendwo Lücken hat oder Lücken in dem Sinne, dass wenn man es drauf anlegt, man dann trotzdem eben wieder und wieder versuchen kann, sein Glück zu probieren. Das heißt, das ist auch genau das, wo die ganze Diskussion sich drumherum entspinnt. Und das ist von außen so schwer zu beurteilen, weil ich selber natürlich nicht sagen kann, ob der Asylgrund vielleicht doch vorlag oder nicht. Und das ist auch für die Beurteiler in diesen Fragen immer so schwierig. Das heißt, das ist ein ultimatives Dilemma, weil man einerseits sagt, gut, wenn kein Asylgrund vorliegt, dann muss man es über anderen Wege versuchen, nach Österreich zu kommen, über einen regulären Wege. Da wird man dann wieder als Gegenargument bringen, dass diese regulären Wege ja auch nicht so richtig funktionieren, Stichwort Rot-Weiß-Rot-Card. Andererseits dann aber wiederum zu sagen, gut, man möchte eben auf keinen Fall, dass jemand in ein Land abgeschoben wird und dann wirklich das, was man befürchtet hat, dann doch eintritt. Eben diese individuelle Verfolgung oder auch eine unmenschliche Behandlung eben aufgrund der allgemeinen Lage in dem Land. Und das ist aber bei Georgien insofern etwas leichter, weil das Land grundsätzlich, auch wenn es jetzt natürlich wirtschaftlich sicher nicht eine Idealwelt dort ist, dennoch kein klassisches, wie gesagt, Herkunftsland von Flüchtlingen ist.
Eine grundsätzliche Kritik ist im Prinzip ja auch, dass Asylverfahren immer noch zu lange dauern. Momentan, jetzt haben Sie schon angesprochen, gibt es Ihrer Meinung nach aktuell zu viele Schlupflöcher?
Ja, Schlupflöcher würden die einen sagen und die anderen würden sagen, das sind Sicherheitsmechanismen, um zu verhindern, dass eben dann doch irgendwann einmal, wie schon vorhin angemerkt, dass eben doch irgendwann einmal jemand ausgewiesen wird und dann passiert genau das, was man eigentlich mit dem Asylrecht verhindern möchte. Das heißt, das ist genau diese Balance. Und wenn man zum Beispiel fordert, und natürlich bin ich auch der Erste, der sagt, schnellere Asylverfahren, schnellere Klarheit für die Antragsteller. Andererseits, mit zunehmender Geschwindigkeit kommt dann oft auch das Risiko, zunehmende Fehlerquote. Und da sind wir wieder bei dieser großen Frage, die sich allgemein leicht aufwerfen lässt, aber dann auf den Fall bezogen schwer beantworten lässt. Eben zu sagen, naja, wo schafft man da die Balance zwischen Geschwindigkeit und möglichst geringer Fehlerquote für die Betroffenen? Ja, das ist eben so die auch unbefriedigende Aussage, ist mir schon bewusst. Das kann man schnell mal allgemein in den Raum stellen. Und dann, wenn es von Fall zu Fall geht und sich ansieht, was in der Praxis damit passiert, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
Jetzt vielleicht auch abgesehen von dieser Balance, die Sie angesprochen haben, wo sehen Sie denn allgemein die momentan größten Fehler und Schwächen im österreichischen Asylsystem?
Ja, puh, das ist eine ganz große Frage. Was ich merke, ist, dass in dem Land einfach, kann man grundsätzlich diese zwei Positionen einander gegenüberstehen. Also eben restriktive Migrationspolitik und auch wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht, gegen die, die sagen, Einhaltung der Menschenrechte ist ganz wichtig und zentral für uns. Und das ist auch eine Debatte, die breiter eingebettet werden muss in den europäischen Kontext. Österreich hat pro Kopf eine der höheren Antragszahlen schon seit Jahren. Das heißt, wir sind ein attraktiveres Land, beziehungsweise einfach, wenn schon mal Menschen hier sind, dann ist es eher so, dass auch andere Familienmitglieder versuchen, hier Asyl zu stellen. Das heißt, wir haben die altbekannten Probleme auf europäischer Ebene, Stichwort Verteilungsschlüssel, Stichwort auch Dublin-System, dass man grundsätzlich die Zuständigkeit in dem Land verortet, in dem jemand zum ersten Mal europäischen, also EU-europäischen Boden betreten hat und dann auf Österreich zugeschnitten im Speziellen ist dann natürlich auch irgendwo dieses, irgendwo haben wir eine Asylbereitschaft oder Asylaufnahmekultur und irgendwo auch nicht. Und wir sind da ein bisschen gespalten. Also wir haben relativ hohe Asylzuerkennungsquoten, gleichzeitig in der Bevölkerung auch einen großen Anteil, der doch eher kritisch gegenüber der Flüchtlingsaufnahme eingestellt ist. Das ist eben alles das, was sich genau in solchen Fällen zeigt. Und das möchte ich auch noch ganz kurz betonen. Ich hoffe, Sie lassen mich noch, ich habe Sie kurz räuspern gehört. Da geht es ja nicht nur um diesen Fall, sondern das ist ja was sich jetzt schon seit Monaten aufstaut. Vor allem bei den Kritikern an den Grünen, die sagen, ihr seid in der Regierung. Und jetzt passieren trotzdem all diese Dinge eben, dass man niemanden aus Griechenland aufgenommen hat. Dann der Fall jetzt, andere Fälle, auch Abschiebungen während der Pandemie. Dann, dass der Innenminister in der Frühphase der Pandemie gesagt hat, niemand kommt über die Grenze, eben wegen der Gefahr durch den Coronavirus. Das heißt, das ist alles nicht isoliert zu betrachten, sondern dass diese eine Geschichte, abgesehen von den emotionalen Aspekten, so auffüllt, liegt auch einfach daran, dass das ein Bestandteil ist von einer längeren Saga, die sich jetzt schon durch die gesamte Regierungszeit der Grünen oder Regierungsbeteiligung der Grünen hinzieht.
Das Räuspern war, Verzeihung, nicht als Unterbrechung gemeint, eher als Zustimmung. Vielleicht noch allgemein, wenn Sie schon darüber sprechen wollen und auch offen darüber sprechen, wie beurteilen Sie denn grundsätzlich auch persönlich die Rolle der Grünen momentan?
Ja, also als bemüht neutraler Betrachter merke ich, dass die in einer ultimativen Zwickmühle stecken. Also einerseits nach wie vor von Anfang an diese große Sorge davor, wenn sie nicht an der Regierung wären, hätten wir vielleicht eine noch wesentlich stärker rechtsgerichtete Regierung. Auf der anderen Seite dann auch die Möglichkeit, endlich mal regieren zu können. Aber man merkt einfach, dass der Druck immer und immer mehr zunimmt. Und das Anfangsargument, das war ja doch auch zentral zu sagen, gut, bevor die ÖVP noch einmal mit der FPÖ eine Neuauflage wagt, dass dieses Argument einfach nicht mehr zieht und viele Leute ihnen das auch nicht mehr abkaufen. Aber die haben, glaube ich, genug Probleme, irgendwie diesen Spagat zu schaffen. Und ich bin sehr gespannt, wie lang der ihnen noch gelingt.
Abschließend, es gibt es in der Geschichte sehr viele Verlierer, also von Regierungsseite zumindest derzeit die Grünen, wahrscheinlich auch Behörden, die Familie selbst und vor allem die Kinder. Wo könnte man denn auf rechtlicher Basis ansetzen, um so einen Härtefall wie die 12-jährige Tina zum Beispiel in Zukunft zu verhindern?
Ja, also zum Beispiel mit ganz klaren Richtlinien. Ich meine, in der Fallpraxis gibt es eh schon Richtlinien für das humanitäre Bleiberecht. Aber dass man die vielleicht auch offen ausformuliert und vor allem auch eine ganz offene Diskussion führt und sagt, gut, nach einer gewissen Anzahl von Jahren, dass wenn jemand oder auch schon hier geboren wurde, anscheinend, ich habe es nicht verifizieren können, aber zumindest in den Medien habe ich mehrfach gelesen, dass sie beide auch hier geboren wurden.
Ist der aktuelle Stand,
dass in solchen Fällen man dann auch sagt, gut, das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass man doch hier bleiben kann. Was mich aber wiederum skeptisch stimmt, wenn es um solche Vorschläge geht, ist, dass natürlich die andere Seite sagt, naja, wenn wir jetzt sagen, nach 5 Jahren Aufenthalt, sie war ja jetzt seit August 2014 hier, das heißt sogar über 6 Jahre, und man sagt, Richtwert, nach 5 Jahren Aufenthalt von Minderjährigen dürfen sie bleiben, dann würden die anderen wieder sagen, ja, aber jetzt, das führt dann dazu, dass die Kinder versuchen über den Umweg, die Eltern versuchen über den Umweg der Kinder ein Bleiberecht quasi durch die Hintertür zu erzwingen. Und sobald man hier eine fixe Frist hat, damit vermittelt, wenn ihr es nur möglichst lange aushaltet, wenn ihr irgendwie es schafft, diese Richtwert 5 Jahre auszuharren. Das heißt, das ist wieder sowas, da gibt's Argument gegen Argument, und ich weiß, das ist sehr unbefriedigend, wenn ich das so sage, dass ich da sage, das kann man so sehen und so sehen, nur ist eben das genau der Grund, warum diese Diskussion schon so lange so verzwickt ist.
Ich denke, die wird auch weitergehen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für das kurzfristige, aber sehr aufschlussreiche Interview und wünsche noch einen schönen Nachmittag.
Ihnen auch.
Jetzt kennt sich wahrscheinlich niemand endgültig, aber jeder ein bisschen besser aus. Das war es auch von mir für heute. Michael Hammerl sagt Danke fürs Zuhören. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify. Ich sag schon mal Danke und wünsche euch jetzt schon einen schönen Abend. Servus.